Jesu Namen.
Amen.
Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu Jesus alle Kranken und Besessenen. Und liebe Gemeinde, wir können ja gleich mal fragen, warum haben die eigentlich so lange gewartet? Warum kommen die Menschen erst, wenn die Sonne untergegangen ist und man kaum mehr was sieht? Straßenlaternen gab es damals nicht. Möglicherweise ist diese Zeitangabe von ihrer Symbolik her zu verstehen. Das erleben wir ja auch heutzutage immer wieder, dass Menschen sich dann Jesus zuwenden, wenn für sie die Sonne untergegangen ist. Wenn sie sich in irgendeiner Form in Not befinden und Krankheit geplagt werden oder vielleicht irgendeine Verzweiflung sich auf ihr Leben gelegt hat. Not lehrt beten. Manchmal. Und manchmal öffnet Not auch die Herzen für Gott, wo vorher die Herzen sehr weit weg waren von Gott. Die Nacht, die Dunkelheit, ist ja überhaupt die Zeit, wo die dunklen Mächte als besonders herandrängend erlebt werden. Es ist die Zeit, wo die Sorgengeister über uns herfallen. Die Geister der Furcht, der Traurigkeit, der Depression. Die Zeit aber auch, wo sich Abhängigkeiten und Gebundenheiten aller Art in besonderer Weise und oft auf zügellose Weise sich unheilvoll auswirken. Kennen Sie das auch? Das Licht geht aus, können nicht einschlafen, werfen sich hin und her, von Sorgen und Ängsten umgetrieben, vielleicht auch von Groll gegen bestimmte Personen, vielleicht aber auch von Schmerzen geplagt. Und ich denke, wenn Markus hier von Geistern spricht, von Dämonen, dann meint er alle Mächte, die uns binden, die uns unfrei machen. Und die gab es wahrlich nicht nur damals. Der Fürst dieser Welt weiß ganz genau, wie er sich und wann er sich Zugang zu uns verschaffen kann. Aber es gibt einen, der stärker ist. Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu Jesus alle Kranken und Besessenen, Gebundene, von allen möglichen Geistern gefangen. Und sie bringen ihn zu dem Herrn, der Macht hat. Macht, uns frei zu machen. Eine mögliche Erklärung dieser Zeitangabe von der untergehenden Sonne. Vielleicht will aber Markus nur damit andeuten, jetzt ist der Sabbat vorbei. Jetzt dürfen die Leute auch mehr gehen als ein paar Schritte. Sie dürfen Kranke tragen. Die Sabbatruhe ist vorbei. Damals gab es ja keine Uhren. Und deswegen beobachtete man den Himmel ganz genau, wenn die ersten drei Sterne sichtbar wurden. Und dieser Augenblick galt als das Ende des Sabbats. Aber wie immer, mit der einbrechenden Dunkelheit setzt sich ein schier endloser Zug von Menschen in Bewegung. Am Ende scheint die ganze Stadt vor der Tür zu stehen, wo Jesus Quartier genommen hat. Diese Kranken und Besessenen, ist ja schon bemerkenswert, dass sie nicht von alleine kamen. Sie wurden von Freunden und von Bekannten zu Jesus gebracht. Bei dem einen oder anderen mag es ja sehr wohl sein, dass sie zu krank waren, zu schwach waren, zu verwirrt waren, um selbst zu laufen. Oder zu antriebslos. Aber entscheidend ist, dass es hier Menschen gab, die diese Belasteten zu Jesus bringen. Und wie schön ist es, dass auch heute Menschen auch in unserer Gemeinde diese Aufgabe wahrnehmen und ernst nehmen, andere Menschen zu Jesus zu bringen. Und sei es in der Fürbitte. Menschen, die es schaffen, einmal ihre eigenen Interessen, ihre eigenen Sorgen, ihre eigenen Belastungen und Aufgaben mal zur Seite zu setzen und sich um jemand anders zu kümmern. Sich die Not anderer aufs Herz legen zu lassen. In der Fürbitte etwa. Das ist eine schöne Frage. Darf ich für dich beten? Wir sollten sie viel öfter stellen. Oder indem Menschen ihre Nachbarn oder Freunde einladen. Komm doch mal mit in den Gottesdienst. Ich hole dich ab. Oder eine andere Veranstaltung, die vielleicht in dieser Situation besonders hilfreich sein könnte, wo die Menschen in unseren Nachbarn stehen. Und diese besorgten Menschen damals, diese bemühten Menschen, die ihre Freunde und Kranken hier zu Jesus bringen, sie hätten sich auch aufs Sofa werfen können und die Tagesschau anknipsen oder den Tatort, wie das Millionen Deutsche jeden Sonntagabend tun. Aber sie tun es nicht, sondern sie klopfen beim Nachbarn an, nehmen ihn einfach Huckepack oder laden ihn auf ihren Esel oder ermutigen ihn, wenn er laufen kann, einfach mitzukommen. Komm, Jesus in der Stadt, komm mit mir, wir gehen gemeinsam hin. Viele der Kranken hatten damals vermutlich schon die Hoffnung aufgegeben, dass sie überhaupt noch Hilfe erfahren würden. Sie konnten vielleicht nicht mehr glauben, dass es einen Gott gibt, der sich noch für sie interessiert, der sich um sie kümmert, denn sie wurden weggehalten vom Gottesdienst. Viele von ihnen galten als unrein, durften gar nicht teilhaben. Und darum, am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu Jesus alle Kranken und Besessenen. Frage ist, was machen wir denn, wenn wir krank werden? Oder wenn jemand aus der Familie krank wird? Natürlich, wir gehen zum Arzt oder Apotheker. Und wenn es schlimmer kommt, gehen wir ins Krankenhaus. Dort erhoffen wir uns Hilfe. Zu Recht. Denn für die meisten Krankheiten heutzutage gibt es ganz gute Medikamente und Therapien. Und natürlich wirkt Gott auch durch Ärzte. Natürlich wirkt er auch durch Krankenhäuser. Natürlich wirkt er auch durch Medikamente, deren Wirkstoffe er vielfach selbst erfunden und in die Natur hineingelegt hat. Aber auch die moderne Medizin kann ja längst nicht immer helfen. Und was dann? In unserer Verzweiflung probieren wir oft alles aus, suchen überall nach Hilfe. Manche landen sogar bei irgendwelchen Kurpfuschern oder gar Geistheilern oder was immer. Vielleicht ist auch Jesus eine Option, vielleicht die letzte. Auch damals war es wahrscheinlich für viele die letzte Option, die ihnen noch blieb, zu Jesus zu gehen. Nun hat Gott ganz bestimmt keinen Gefallen an Aberglauben und panischen Verhaltensweisen, aber er liebt auch die Konfusen, die Verwirrten, die Verzweifelten und die Zweifelnden. Und so tritt Jesus heraus aus seinem Haus, er geht durch die Reihen, legt überall seine Hände auf, Hände, aus denen Heilung hervorströmt, und die Menschen gehen geheilt nach Hause. Überall zeigen die Evangelien, wie groß das Herz von Jesus gerade bei Kranken war. Sie waren die Ersten, die spüren durften, Jesus ist ein Heiland. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. So hatte schon Jahrhunderte vorher der Prophet Jesaja vorausgesagt. Und deswegen ist es auch gut, wenn wir Kranke nicht einfach nur besuchen, ihnen gute Worte zusprechen, sondern ihnen vielleicht ein Kärtchen dalassen mit einem Bibelspruch oder ein kurzes Gebet mit ihnen sprechen. Aber kommen wir wieder zu unserer Geschichte. Die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Das behauptet zumindest der Evangelist Markus. Das hört sich nach einer grandiosen Übertreibung an. Wie sollen die da alle Platz finden? Aber vielleicht steht dahinter der verborgene Hinweis, dass es ja in den allermeisten Menschen Krankheiten gibt, die äußerlich als solche gar nicht erkennbar sind, die wir nicht benennen können, die nicht mit irgendwelchen Medikamenten therapiert werden können. Und dass jeder Mensch eigentlich irgendeine Krankheit in sich trägt und Jesus braucht, den Heiland braucht. Ich denke, das gilt für Sie, es gilt für mich, es gilt für unsere ganze Stadt. Wir brauchen Jesus. In unserer Geschichte heißt es dann, und Jesus half vielen Kranken. Vielen. Kapernaum war noch nicht über Nacht zur Krankheits- und schmerzfreien Zone geworden. Wir sehen es ja, dass am nächsten Tag der Schmerzensschrei, der Ruf nach Jesus gerade weitergeht. Heißt das, dass dieser Heiland doch nicht alles heilen kann? Hat der Arzt Jesus doch seine Grenzen? Aber die Evangelisten bleiben dabei, dass der Sohn Gottes Arzt für alles und für alle bleibt. Aber die körperlichen Gebrechen sind eben nicht sein einziger Fokus. Wer nur eine gesunde Leber oder eine gesunde Galle oder ein gesundes Herz von Jesus erwartet, der erwartet nicht zu viel, sondern der erwartet zu wenig. Die ärztliche Kunst von Jesus will uns umfassend heilen. Sie will uns auch eine heile Beziehung schenken zwischen uns als Geschöpfen und unserem Schöpfer. Heilung, umfassende Heilung, das ist das Ziel der Heilungspraxis von Jesus. Wer also dort war und um ein gesundes Herz gebeten hat, aber dann mit einem vielleicht immer noch rhythmusgestörten und unterversorgten Herz weiterleben muss, der darf trotzdem wissen, auch diese Krankheit kann mir zum Heil dienen. Und wer dort war und um Bewahrung vor dem Sterben gebetet hat oder gebeten hat, dann aber doch das Leiden auf das Todeslager gelegt wird, der darf mit Jesus an der Seite wissen, auch der Heimgang dient letztlich einer Heilung. Menschen, denen es um nichts weiter als um ihre Gesundheit geht, werden vielleicht gerade davon krank. Und soll es um wirkliche und nachhaltige Heilung gehen. Und deshalb auch der heutige Wochenspruch. Heile du mich, so werde ich heil. Hilf mir, so ist mir geholfen. Nicht so, wie ich es will, sondern wie du helfen willst. Und liebe Gemeinde, wir können uns unser Leben lang biologisch dynamisch ernähren. Wir können den ganzen Tag Körner essen aus dem Reformhaus oder Moriumsaft trinken. Wir können dreimal in der Woche ins Fitnessstudio gehen. Wir können aufs Rauchen und aufs Trinken verzichten. Und trotzdem wird es uns eines Tages erwischen. Und ich denke, viele Kranke sind in den Augen Gottes gesünder als viele Gesunde. Oder um es mit Martin Luther auszudrücken, wir beten um Silber, aber oft gibt uns Gott stattdessen Gold. Und wenn wir das Silber nicht bekommen und wir keine Heilung in der von uns gewünschten Form erfahren, dann sollten wir vielleicht auch daran denken, jede Krankheit ist auch ein Reden Gottes. Ein Reden Gottes mit uns Menschen. Und vielleicht will sie ja auch ein Weg sein, dass wir Gott finden, dass wir das Gold finden. Und vielleicht will Gott uns auch durch Krankheit manchmal daran erinnern, Kind, dein Leben ist begrenzt. Du wirst vermutlich nicht 120 Jahre alt werden. Du wirst auch nicht mehr jung, egal wie du dich ernährst. Bist du bereit, wenn ich dich rufe? Der große Blumhardt, manche wissen es vielleicht, ihm hatte Gott eine ganz erstaunliche Gabe geschenkt, Menschen zu heilen. So ist ja auch Bad Boll entstanden. Heilungssuchende strömten von ganz Europa her. Und er hat es oft erlebt, dass Menschen unter seiner Handauflegung gesund geworden sind. Aber dieser gleiche Blumhardt, der klagte einmal darüber, dass so viele Menschen Gottes Wirken nur in der körperlichen Heilung suchen, wo Gott auch unser ganzes Wesen durchdringen möchte. Und vor allem, dass er will, dass wir ihm vertrauen und ihn lieben, egal was kommt. Und auch wenn er mein Leib in dieser Zeit nicht mehr heilt, ich darf wissen, mit Jesus werde ich hindurchbrechen zu einer neuen Welt. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Ich denke, das gibt Mut, das gibt Zuversicht. So können wir in die Zukunft schauen. Aber die Frage, wie sieht es denn aus mit unserer Beziehung zu Jesus? Vielleicht bewundern wir ihn, weil er solche Wunder damals getan hat, weil er so großartige Sachen gesagt hat. Oder was ist es, was uns mit ihm verbindet? Diese Fragestellung mal in einem Beispiel veranschaulichen. War jemand hier schon mal auf Korsika, dieser wunderschönen Insel? Waren einige? Eins, zwei, ich war auch schon da. Wunderbare Insel. In der Hafenstadt Calvi, im Nordwesten dieser Insel, dort gibt es ein Denkmal. Und das wollen wir gleich mal anstrahlen. Und zwar sind viele der Einwohner Calvis und Korsikas fest davon überzeugt, dass gegen jedes historische Wissen Christoph Kolumbus ausgerechnet hier geboren wurde. Natürlich eine reine Legende. Es gibt viele Städte in Italien, in Frankreich und in Spanien, die das behaupten. Und trotzdem hat man für ihn hier ein Denkmal errichtet. Ein Schiff, das aus der Felswand herausfährt mit seiner Statue obendrauf. Unübersehbar. Und vielleicht ist es ja so, dass manche von uns eine Beziehung zu Jesus haben, wie die Korsen zu ihrem Kolumbus. Auch für Jesus sind schon viele Denkmäler gebaut worden. Sogar das Kreuz kann ein solches Denkmal sein, eine Art Deko. Und das ist eine Form der Beziehung, natürlich. Bewunderung, Denkmalpflege. Aber ich denke, die meisten von uns werden zu Christoph Kolumbus keine echte Beziehung haben. Vermutlich nicht einmal in der Art der Korsen. Eine völlig andere Beziehung, so hoffe ich mal, haben sie dagegen zu ihrer Mutter oder zu ihrer Mutter gehabt. Und ich glaube, das Bild können wir jetzt wieder ausmachen. Kolumbus ist vorbei. Unsere Mutter, fast alle von uns haben sie persönlich gekannt. Unsere Mutter hat uns in jedem Fall mit Schmerzen auf die Welt gebracht. Unsere Mutter hat uns hoffentlich auch gewollt und uns über alles geliebt. Sie hat am Bett gewacht. Vielleicht zusammen mit dem Vater, vielleicht manchmal nur der Vater, aber oft war sie es, die gewacht hat, wenn wir krank waren. Ja, ich weiß, es mag nicht bei jedem so gewesen sein, aber es trifft für die meisten Mütter zu, Gott sei Dank. Und was macht eine solche Liebe mit uns und mit der Mutter, die unter Schmerzen geboren hat, die durchwachte Nächte hinter sich hat, die wir erlebt haben? Sie führt zu einer festen, zu einer innigen Bindung, die in jedem Fall eine ganz andere Beziehung ist, als wir sie zu Kolumbus haben. Zumindest meine Welt würde überhaupt nicht zusammenbrechen, wenn sich herausstellen würde, dass Kolumbus nicht nur nicht in Calvi geboren ist, sondern dass es ihn überhaupt nicht gegeben hat. Das ist eine reine Erfindung der Geschichtsschreibung ist. Aber dass Jesus lebt, dass er mich liebt, dass er da ist, dass ich mit ihm reden kann. Dass er mich jeden Tag neu anspricht, mich erreichen möchte, mir ein Ziel vor Augen setzt, mir Hoffnung schenkt. Daran hängt wirklich alles. Jesus, ja, er kann Wunder tun, er kann Krankheiten heilen, auch heutzutage. Er kann auch heutzutage noch böse Geister austreiben. Ich habe übrigens damals noch nicht immer seine ärgsten Feinde bezweifelt, dass er das kann. Sie haben nur geglaubt, dass er es mit okkultem Hokuspokus tut. Aber das Allergrößte ist, dass wir uns in ihm geborgen wissen, dass wir ihm vertrauen dürfen, dass er uns hindurchträgt, auch durch die langen Nächte, auch durch die Nacht des Todes. Und deswegen ist es kein Wunder, dass Menschen, die von diesem Jesus gehört haben, die ihn vielleicht schon selber erfahren haben, sich da drängen an die Tür, an der Tür, wo Jesus wohnt. Auch da, als Jesus schon längst nicht mehr dort war. Und am Morgen, noch vor Tage, stand Jesus auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und er betete dort. Damals war es üblich, dass fromme Juden dreimal am Tag beteten. Bei Sonnenaufgang, nachmittags so gegen 15 Uhr und abends nochmal bei Sonnenuntergang. Auch uns rufen ja die Glocken der Matthäuskirche dreimal am Tag zum Gebet. Und wir sind im Kirchengemeinderat gerade dabei, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir als Gemeinde dieses Glockengeläut neu verstehen können und verinnerlichen können als Aufruf zum Gebet. Damals war es aber so, dass Beten auf diese festgelegten Zeiten weitgehend beschränkt war. Und Beten zu anderen Zeiten eher auf Skepsis stieß. Zeitweise war es sogar verboten, um den Allerhöchsten nicht unnötig zu belästigen. Aber Jesus hatte eine völlig andere Beziehung zu Gott. Er kümmerte sich nicht um feste Rituale, jedenfalls nicht nur um diese, sondern er hatte noch seine eigenen Zeiten, betete stundenlang zu völlig unkonventionellen Zeiten. Es war für ihn die Lebensader, die ihn mit dem Vater verband. Aber selbst die eigenen Jünger hatten dafür nur sehr begrenzt Verständnis. Petrus, der Macher, der Ärmelaufkrempler, der Vorlaute sowieso nicht. Simon aber und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie Jesus fanden, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Sie fragen, wie haben die Jesus überhaupt gefunden? Vermutlich, weil Jesus laut gebetet hat, wie es damals üblich war. Vielleicht auch eine Praxis, die wir uns mal angewöhnen können, auch in unserem stillen Stüblein. Nicht nur zu denken und dann sofort abgelenkt zu werden von den Vögeln, sondern laut zu beten. Dann können wir uns viel besser konzentrieren, unsere Emotionen hineinlegen. Und so finden die Jünger Jesus irgendwie, werden geortet, werden durch die Stimme geleitet. Und jetzt scheinen sie überhaupt nichts dabei zu finden, Jesus einfach aus dem Gebet herauszureißen, ihn zu stören. Was muss Jesus hier stundenlang beten, wo alle Menschen nach ihm fragen? Wo es die Chance gäbe, Wunder und Zeichen zu tun? Aber ungewollt machen sich hier die Jünger zu Werkzeugen des Durcheinanderbringers, des Diabolos. Denn er wird immer versuchen, uns aus dem Gebet herauszuholen. Er behauptet immer, dass es Wichtigeres gibt, dass es Drängenderes gibt. Er wird immer versuchen, uns aus der Beziehung zum Vater herauszureißen. Schaffen, nicht schwätzen. Aber die Frage ist, bringen wir denn wirklich mehr zustande, wenn wir die ganze Zeit nur schaffen und das Beten sein lassen? Nehmen wir Martin Luther, der hat ziemlich viel geschafft. 127 Bände hat er geschrieben mit 80.000 Seiten. Das war nur ein kleines Nebenprodukt. Reformation, viele andere Dinge, die er gemacht hat. Heute Abend werden wir feiern, dass dieser Mann so viel geschafft hat in der Krone. Und trotzdem hatte Martin Luther immer noch Zeit, jeden Tag mindestens 2 Stunden zu beten. Und zwar auch, als er nicht mehr Mönch war. Aber wenn er überwältigt wurde von seiner Arbeit, wenn es ihm zu viel wurde, dann hat er nicht mehr 2 Stunden gebetet, sondern 3. Und zwar 3 Stunden seiner besten Zeit, um sie mit Gott allein zu verbringen. Und anders hätte er es überhaupt nicht geschafft, was er geschafft hat. Anders hätte er in Worms sich nicht hinstellen können vor Kaisern, vor Fürsten und sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Oder nehmen wir Ludwig Hofacker, ein Mann, der die größte und nachhaltigste Erweckungsbewegung in Württemberg in Gang gesetzt hat, den Gott dafür gebraucht hat, obwohl er mit Misstrauen von der Kirchenleitung beäugt wurde. Sein Nächster musste ihn oft aus der Sakristei herausziehen, weil er so im Gebet versunken war, selbst als die Glocken schon längst aufgehört hatten zu läuten, dass die Gemeinde wartete und wartete und er betete und betete. Der Messner musste da zusehen, dass er endlich mal lospredigt. Oder Susanna Wesley, die Mutter von John Wesley, dem großen Erweckungsprediger in England, der in die Methodistenkirche zurückgeht. Diese Susanna Wesley hatte 19 leibliche Kinder. Können Sie sich das vorstellen? 19 leibliche Kinder. Und trotzdem hat sie sich jeden Tag um die Mittagszeit 1 Stunde Zeit fürs Gebet genommen. Und sie schloss die Tür hinter sich zu, auch wenn die Kinder krakeelt und geschrien haben und die Kinder gewöhnten sich irgendwann dran. Oft spickelten sie dann durch Schlüsselloch hindurch und sahen die Mutter dort auf den Knien beten. Und oft genug hörten sie ihre eigenen Namen, weil die Mutter für ihre Kinder betete. Was sie vielleicht in der Erziehung nicht hingekriegt hat, legte sie Gott hin. Was wurde daraus? Ein John und ein Charles Wesley. Gebet ist nicht einfach eine Frage der Zeit, sondern hier zeigt sich, wem wir mehr zutrauen. Uns selber? Unserer Schaffenskraft? Unseren Visionen? Oder doch Gott? In unserer Geschichte erfüllt Jesus aber auch nach seiner Gebetszeit das dringliche Anliegen der Jünger nicht. Er kehrt nicht wieder zurück nach Kapernaum. Und er sprach zu ihnen: Lasst uns anderswo hingehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Ich musste dran denken, was Luther einmal gesagt hat. Das sollt ihr wissen. Gottes Wort und Gnade ist ein fahrender Platzregen, der nicht wieder dahin zurückkommt, wo er einmal gewesen ist. Aber dieser Platzregen will so nachhaltig gießen, dass wir Frucht bringen. Und zwar auch in dürren Zeiten, wenn der Platzregen nicht mehr da ist. Wo wir vielleicht nicht mehr so viel spüren und erleben von Gottes Wundermacht. Und vielen hier wird es so gehen, als sie zum Glauben gekommen sind, da waren die Gefühle stärker. Die Liebe vielleicht auch stärker. Und sie bedauern es, dass die erste Liebe so nicht mehr da ist. Aber manchmal stellt uns Gott dann wirklich auf eigene Füße, dass wir unseren Weg gehen, natürlich in der Verbundenheit mit ihm, aber wir dürfen nicht erwarten, dass Gott uns jeden Tag neue Spezialoffenbarungen schenkt. Begegnungen der außerirdischen Art. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor Gott. Wir sollen unser Glauben nicht davon abhängig machen, dass Gott ständig solche Wunder vollbringt. Solche Wunder, zumindest wie wir sie in unserer begrenzten Sichtweise wünschen. Als ob nicht die ganze Schöpfung, unser ganzes Leben, jeder neue Tag, die Menschen um uns herum, ihr Lächeln, ein Wunder wäre, ein einziges Wunder. Vielmehr sollten wir Gott darum bitten, dass er uns Augen und Ohren und ein Herz schenkt, dass wir sehen und empfinden, was er die ganze Zeit tut, wie er an uns wirkt, an unseren Mitmenschen, auch wenn es nicht so spektakulär sein mag. Und wir sollten darum bitten, dass er uns auch bereit macht, dass wir uns dabei von ihm gebrauchen lassen, wenn er wirken möchte. Aus einer engen Beziehung an Jesus Christus heraus. Annehmen, aufbauen, aussenden. Selber Verantwortung übernehmen, die frohe Botschaft in Tat und Wort weitergeben. Möge Gott uns allen dafür ein williges Herz schenken. Amen.